Aber ich denke, ich werde zuerst nur ganz kurz ein paar Zusammenhänge darstellen, sodass ihr dann mehr den Fragen nachgehen könnt, die ihr habt. Weil ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung, welches spezielle Interesse ihr habt, welche Fragen ihr mitgebracht habt oder ob ihr an dem Thema von Psychotherapie und Spiritualität überhaupt so sehr interessiert seid oder ob ihr mehr über das Aufwachen an sich, aber über die Psychotherapie auch.
Ja.
Gut.
Das klingt ja zusammen.
Also, dann werfen wir zuerst einen Blick auf die Psychotherapie. Wenn wir uns so in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts hineinversetzen, dann finden wir da, dass in der Psychotherapie eine Reihe von Pionieren angefangen haben, sich mit der spirituellen Dimension zu befassen und solche Fragen gestellt haben wie: Führt die Psychotherapie zum selben Ziel wie das Aufwachen? Also genauer, führt die Psychotherapie zum selben Ziel wie das, was die Zen-Buddhisten wollen, was die Buddhisten wollen? Jung hatte schon längere Zeit sich mit Spiritualität befasst und er hatte gegenüber einem anderen Wissenschaftler auch gesagt, dass er sein mystisches Interesse nicht so publik mache, damit er in der Öffentlichkeit seinen Ruf nicht zu sehr ramponiert würde. In den USA hat eine Karen Horney angefangen, über die Entfremdetheit zu arbeiten, und sie hat verstanden, dass der Mensch von seinem wahren Selbst entfernt ist und von der Tyrannei der Solls, so hat sie das genannt, bestimmt ist. Das heißt, davon bestimmt ist, was er glaubt, sein zu sollen. Und sie hat in ihren Forschungen herausgefunden, dass der Mensch eigentlich sich ein inneres Bild erschafft, nach dem Motto: Wenn ich so und so liebenswürdig bin, dadurch, dass ich anderen helfe und hilfsbereit bin, dann kann ich endlich dafür sorgen, dass ich nicht allein sein muss und kann die Ohnmacht und die Angst kann dem aus dem Weg gehen. Oder eine andere Strategie wäre, wenn ich will dafür sorgen, dass ich immer stärker bin als alle anderen, dann brauche ich nicht mehr die Verletztheit und die Schwäche zu spüren. So hat sie entdeckt, dass alle Menschen eine bestimmte Strategie entwickelt haben in ihrem Leben, und diese Strategie entwickelt bestimmte innere Solls, nämlich: Du sollst immer stärker sein als alle anderen, oder du sollst auf keinen Fall einen Fehler machen, weil wenn du einen Fehler machst, dann wirst du kritisiert und dann besteht die Gefahr, dass sie dich rauswerfen und nicht mehr mögen. Oder: Du sollst auf jeden Fall hilfsbereit sein und deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. So, und sie hat herausgefunden, dass mit dieser Tyrannei des Sollts der Mensch ein entfremdetes Leben führt und Ziel ihrer Arbeit darin verstanden, dass er diese Entfremdetheit beendet und zu seinem wirklichen, wahren Selbst findet. Und darüber hat sie dann die letzten 10 Jahre, eben in den 40ern, darüber gearbeitet und am Ende der 40er Kontakte gehabt mit Suzuki und einem den bekanntesten Zen-Buddhisten damals in den USA und versucht, die Gleichheit des Zen-Buddhismus, der das wahre Selbst, das Selbst finden will, das Selbst realisieren will, und ihrer eigenen Arbeit von der Entfremdetheit zum wahren Selbst zu kommen. Also das war neben Jung vielleicht der erste explizit spirituelle Ansatz in der Psychotherapie von dieser Psychoanalytikerin Karen Horney. Die war ja auch etliche Jahre mit dem Erich Fromm zusammen. Hat den Erich Fromm, der ein bisschen jünger war als sie, inspiriert. Und der hat nach ihrem Tod 1950, nach ihrem Tod, hat das weitergeführt und hat dann eine berühmte Konferenz in Mexiko ausgerichtet, wo er Suzuki eingeladen hat und einige andere. Der sprach davon, er nannte das nicht Erleuchtung oder Aufwachen, sondern die X-Erfahrung. Und damit ausdrückend, dass man das nicht so leicht beschreiben kann, worin die Erfahrung besteht. Aber er hatte doch psychologisch sehr klare Vorstellungen davon. Insbesondere, dass diese X-Erfahrung gekennzeichnet ist durch eine Abnahme des Narzissmus. Narzissmus bedeutet gewissermaßen der Umfang und die Energie, die ich darauf verwende, mein Ich zu stabilisieren, sicher sein zu lassen, zu behaupten gegenüber den anderen, besser zu sein als die anderen und so weiter. Dieses ganze Phänomen kann man erstmal grob gesprochen als Narzissmus bezeichnen und natürlich die X-Erfahrung oder das Aufwachen bedeutet das Ende dieser Subjekt-Objekt-Trennung und bedeutet also, psychoanalytisch gesprochen, eine Abnahme des Narzissmus. Dann ging das weiter. Ist es spannend oder interessant? Es ist ja nicht nur, dass ich Geschichten erzähle, sondern ich erzähle ja immer auch bestimmte Gesichtspunkte, die sich da entwickelt haben. Dann ist Fritz Perls hergekommen und hat die Psychoanalyse verändern wollen, hat dann aber gemerkt, dass er eher besser eine eigene Therapierichtung entwickeln wollte. Fritz Perls war auch ein Schüler von Karen Horney. Karen Horney, die Analytikerin, die zuerst in Berlin aufgewachsen ist, da das Psychoanalytische Institut mitgegründet hat, dann nach Amerika gegangen ist, nach Chicago zuerst und dann nach New York. Ich erwähne das deswegen, weil ich neben dem spirituellen Zentrum Zeit und Raum auch ein Karen Horney-Institut gegründet habe, wo ich mehr psychotherapeutisch arbeite und mehr Psychotherapeuten fortbilde und mehr in die Richtung arbeiten will, nebeneinander und arbeite. Und ich denke, dass Karen Horney einen viel größeren Einfluss gehabt hat auf die ganze Geschichte und die ganze psychotherapeutische Entwicklung und die psychotherapeutisch-spirituelle Entwicklung und meistens in Vergessenheit geraten ist und ihr Einfluss meistens verschwiegen wird und ignoriert. Jedenfalls, Fritz Perls hat wichtigste Teile seiner Arbeit einfach von Karen Horney übernommen und bezeichnet sie in seiner Autobiografie auch als eine der wenigen Menschen, die vollkommen die Täter sind und an die er sich mit besonderer Freude daran erinnert. Also der hat das übernommen, der hat auch diese Tyrannei der Solz übernommen und Fritz Perls war sich sicher, dass er hatte selber eine spirituelle Erfahrung des Aufwachens gemacht. Er hat zwar gesagt, dass er wahrscheinlich nicht vollständige Erleuchtung gefunden hat, er wusste aber, wovon die Sprache war und er hatte ganz sicher eine vollkommen intensive Erfahrung des Aufwachens. Und er sagte, es gibt einige, die wollen die Gestalttherapie mit dem Zen-Buddhismus verbinden. Mir geht es mehr darum, für den westlichen Menschen eine Methode zu finden, die diese Selbsttranszendenz, die der Zen-Buddhismus will, die dem westlichen Menschen das nahe bringt und dem westlichen Menschen ermöglicht. Er hat also praktisch gesagt, dass eine Gestalttherapie eigentlich das Ziel verfolgt, das Aufwachen herbeizuführen, insbesondere für den westlichen Menschen. Ein anderer Schüler von Karen Horney war der Abraham Maslow, der mit seiner Bedürfnispyramide bekannt ist, worin er gewissermaßen sagt, dass verschiedene Bedürfnisse auf verschiedenen Ebenen existieren und das höhere Bedürfnis, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist. Und diese Selbstverwirklichung ist zwar teils psychologisch zu verstehen, aber teils auch spirituell zu verstehen. So gab es noch einen Namen vielleicht, Carl Rogers, der die Gesprächstherapie entwickelt hat, hatte drei Variablen, Empathie und Kongruenz, also mitfühlendes Verstehen und authentisches, kongruentes Verhalten des Therapeuten, und hat in den letzten Jahren eine vierte Variable genommen, nämlich die spirituelle Dimension und die spirituelle Ebene, die Transzendenz. Und er sagt, dass er wie viele andere diese spirituelle Dimension zu Unrecht vernachlässigt hat. Und er hat gefunden, dass in seiner Arbeit, er hat sie nicht mehr klientenzentrierte, sondern personenzentrierte Arbeit genannt, in seiner Arbeit diese mystische Dimension zum Tragen kam, indem die Teilnehmer seiner Gruppe transzendente Erfahrungen machten. So gab es also in der ersten Zeit des letzten Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, eine Menge Inspiration, eine Menge Innovation, eine Menge Versuche, die Psychotherapie und die Spiritualität zusammenzubringen. Und das ist dann im weiteren Verlauf in Vergessenheit geraten worden. In der Psychoanalyse gibt es auch noch einen aufregenden Analytiker, der heißt Wilfried Bion, den eine Reihe von Analytikern als den wichtigsten Theoretiker und Praktiker nach und neben Freud betrachten. Der in seinem letzten Buch, es gibt eine Autobiografie, da wird er der Mystiker der Psychoanalyse genannt, und in seinem letzten Buch hat er praktisch diese tiefere Ebene der Selbstverwirklichung, diese tiefere Ebene des aufgewachten Seins beschrieben. Er hat sie die Transformation in O bezeichnet. O ist die Abkürzung von Origin, das heißt die Quelle. Und er hat fantastische Sachen in einer sehr klaren Sprache ausgedrückt. Zum Beispiel hat er gesagt, dass in der Ebene von K, wo Transformationen in K stattfinden, K ist Knowing. Das heißt, die Ebene der Welt und des konkreten Erlebens, dass es da ein Wissen über gibt. Also ich weiß etwas über die Funktion der Blumen und die Funktion meines Verhaltens. Aber dass es in der Ebene von O kein Wissen über mehr gibt, sondern nur noch ein Werden zu. Das sind unglaublich klare und treffende Begrifflichkeit, die einfach zeigt, dass der wissen musste, wovon er redete. Ohne das erfahren zu haben, hätte er das niemals so darstellen können. In der Psychotherapie ist das in Vergessenheit geraten. Der ganze Ansatz des Wachsens und der Entwicklung, die in den 70er Jahren, dieser Aufbruch, der damit verbunden war, ist praktisch vergessen worden zugunsten eines mehr krankenkassenorientierten Behandelns. Das ist ganz offensichtlich so. Die Gestalttherapie ist auf den Hund gekommen, fast vollständig. Ein Beispiel ist, es gibt einen bekannten, sehr bekannten, vielleicht einen der bekanntesten Gestalttherapeuten überhaupt, Polster heißt der. Der hat in einem neueren Artikel geschrieben, weil Pearls hatte früher geschrieben, es gibt kein Ich. Es gibt nur Ich-Funktionen. Das ist eine spirituell klare Aussage, und da weiß man sehr klar und sehr genau, was damit gemeint ist, und dass das den tatsächlichen Sachverhalt sehr präzise bestimmt. Polster schreibt jetzt, ja, zu Anfangs hätte man noch nicht genug gewusst über dieses ganze Ich und die Struktur, darum hätte man das so ein bisschen, hätte man das so ignoriert und jetzt wäre man schlauer geworden, jetzt wüsste man mehr. Jetzt ist dann nämlich in seinen Augen das Ich wieder zu dieser richtigen Größe intronisiert, wo es nach der Meinung der meisten Psychotherapeuten hingehört. Also es ist, die Spiritualität ist eher vergessen und es gibt so Randphänomene, dass viele glauben, dass Spiritualität und Psychotherapie bedeutet, dass ich Therapie mache und nebenher mich zur Meditation hinsetze. Das ist ein Gedanke, den Osho vielleicht zum ersten Mal verbreitet hat, der gesagt hat, dass die Meditation dazu führt und die Gefahr enthält, dass der Mensch sich von seinen Gefühlen noch weiter entfremdet, weil er in der Meditation den Gefühlen nur beobachtend gegenübertritt. Indem ich ihnen beobachtend gegenübertrete, bin ich außerhalb der Gefühle. Und darunter gibt es dann ja auch noch solche Dinge wie, dass dann die Gefühle transformiert werden, indem die Vorstellungen ausgewechselt werden, wo also die Gefühle manipuliert werden. Also es ist ein Außerhalbstehen. Und diese Gefahr der Entfremdung hat er vielleicht zum ersten Mal so deutlich benannt. Andere haben ihm daran gefolgt und zugestimmt. Und seine Idee war deswegen die, dass er neben die Meditation vorschlägt, dass sie gleichzeitig die Menschen in diese therapeutischen Gruppen, Encounter-Gruppen gehen und die dynamische Meditation machen, in der es nach der Idee darum geht, die Gefühle mehr auszudrücken und dadurch gewissermaßen loszuwerden und dadurch innerlich ruhiger zu werden und dadurch dann leichter meditieren zu können. Aber dieses Nebeneinander hat auch nicht gut funktioniert. Hat auch nicht gut funktioniert und hat auch nicht viel gebracht in Bezug auf wirkliches Aufwachen. Dann kann man aber hergehen, also in der Psychotherapie auf der einen Seite wird mit Gefühlen gearbeitet, wird verstanden, die Geschichte der Gefühle wird erarbeitet, der Zusammenhang des Gefühls wird erarbeitet und verstanden. Natürlich wird auch daran gearbeitet, dass Gefühle mehr wahrgenommen und zugelassen werden können. Oder sie werden so bearbeitet wie in der Gestalttherapie oder Körpertherapie, dass sie körperlich ausgedrückt werden und körperlich dargestellt werden. In der Meditation sitzt man eher von außen und beobachtet sie. Beides zusammenzutun bringt es auch noch nicht. Und so ist es dann gekommen, dass, das war Eli Jackson Beer, der das so klar formuliert hat, es gibt einen anderen Weg mit Gefühlen umzugehen, einen spirituellen Weg mit Gefühlen umzugehen, und der besteht darin, dass ich das Gefühl ganz zulasse und es in mir gewissermaßen herumtoben lasse und sich den ganzen Aufruhr geschehen lasse und dass ich nichts tue. Nichts tue und mich nicht starr mache und festhalte. Das heißt, der Atem verändert sich, der Muskeltonus verändert sich oder wenn Schmerz oder Trauer ist, dann fließen Tränen. All das geschieht autonom und von alleine. Wenn ich also hergehe und dem Gefühl mich auf diese Weise vollkommen aussetze, mich dem Gefühl überlasse, dann macht das Gefühl innerlich mit mir sehr viel. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, dass der Atem sich verändert, weil die Muskulatur gelöst und weich ist, weil der Atem nicht mehr blockiert ist, wenn es also möglich wird, dann löst sich dadurch innerlich natürlich sehr, sehr viel. Es löst sich viel mehr, definitiv viel mehr, als wenn ich wie der Körperarbeit auf dem Kissen hole. Aber obwohl so etwas zu Anfang auch sinnvoll sein kann, damit bestimmte Gefühle überhaupt mal gefühlt werden und Blockierungen mal gelöst werden. Also so eine körpertherapeutische Arbeit ist zu Anfang sinnvoll und wertvoll. Aber dann, wenn der Körper anfängt gelöst zu sein, dann ist es viel befreiender, in dem Gefühl zu bleiben und nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr oder Sie sich vorstellen können, was das innerlich bedeutet. Da ist das Gefühl, dass uns ein Gefühl nehmen wie Wut. Das Gefühl macht, dass das Herz schneller schlägt, dass der Atem schneller wird, dass der Muskeltonus sich erhöht und dass einem innerlich heiß wird. Das tobt dann rum und es brennt danach, was zu tun, eine Tasse an die Wand zu werfen oder irgendwas zu machen. Und dieses Brennen, was zu tun, das lässt man in Ruhe. Dem folgt man nicht. Sodass dann dieser ganze innere Aufruhr geschieht und, wie man sagen kann, weil es immer mit der Hitze verbunden ist oder oft, verbrennt oder ausgefüllt wird. Und dann kommt dieser ganze Körper mehr zur Ruhe. Und dann fragt man sich, was taucht jetzt als nächstes für ein Gefühl auf? Und dann wird regelmäßig ein Schmerz auftauchen, weil wenn der Wut nicht eine Verletzung oder Kränkung zugrunde legen würde, die schmerzt, weswegen sollte man sonst wütend sein? Wenn man jetzt also still bleibt, dann taucht als nächstes der Schmerz auf, der eine ganz andere körperliche Auswirkung hat, ein ganz anderes inneres Gefühl hat, ist, den man sich jetzt genauso überlässt. Ich habe in meiner Arbeit herausgefunden, dass es ein gutes Hilfsmittel gibt, in dem Gefühl zu bleiben. Das besteht darin, dass man das Gefühl einen Satz sagen lässt. Der ist nicht großartig ausgedacht, sondern der taucht auf. Der kann manchmal davon bestehen, dass man nur sagt, ich fühle mich so traurig, oder manchmal besteht er darin, ich bin so traurig darüber oder darüber. Manchmal klärt so ein Satz auch, ob es nur eine reine Traurigkeit ist oder ob da auch noch eine Wut mit verbunden ist, sodass dieser Satz dann manchmal auch ein bisschen die Richtung des Gefühls klärt. Aber dieser Satz ist etwas, der so auftaucht und den wiederholt man dann einige Male. Das hilft einem, in dem Gefühl zu bleiben, sodass es wirklich sich ausfühlen kann. Also, dieser Weg mit Gefühlen umzugehen ist ziemlich neu, obwohl ich dann entdeckt habe, dass im 14. Jahrhundert Johannes Tauler, das war ein Schüler von Meister Eckhart und galt damals als der vielleicht wichtigste Prediger, der umliegt, der hatte das auch schon verstanden. Der hat den Menschen das auch schon beigebracht. Er sagte, dass sie die Gefühle ausfühlen müssen. Er sagte auch, dass die Menschen immer versuchen, in die Ruhe zu kommen. Und dass sie damit meinen würden, dass sie diese ganze innere Unruhe weghaben müssten. Aber er sagt, viel wichtiger ist es, die Unruhe und alles, was jetzt da ist, auftauchen zu lassen und in der Unruhe nichts zu tun, also ruhig zu sein. Und genau darauf kommt es an, nicht irgendeine Stille zu suchen, sondern dem, was da auftaucht, dem Kochen, dem Aufruhr, dem Raum zu geben, sodass es sich ausfühlen kann, sodass es sich verbrennen und lösen kann. Und so kommt man dann innerlich Schicht um Schicht tiefer und dann kommt man schließlich zu einem inneren Abgrund und zu einer inneren Leere. Und dabei fällt einem dann auf, dass Fritz Perls
Gerrit Fromm,
wahrscheinlich auch Abraham Maslow, in Bezug auf das Spirituelle, dass ihr Verständnis da begrenzt war. Sie hatten geglaubt, dass ähnlich wie im Osten in der Spiritualität dieser Begriff des Hier und Jetzt eine zentrale Bedeutung hat. Im Zen-Buddhismus geht es immer wieder darum. Und darum ging es ja auch in der Therapie und insbesondere in der Gestalttherapie, die hat es ja zum beherrschenden Prinzip erhoben, dass wenn man sich so vollständig in das Hier und Jetzt hineinbegebe, dass dann auch die Gedanken, die Fantasien aufhören und dass man dann, wie Pearl sagt, ganz zu seinen Sinnen komme. Und wenn man auf diese Weise ganz zu seinen Sinnen gekommen sei, dass man darüber praktisch Erleuchtung finde. Und das Verständnis war begrenzt. Weil wenn man nach Dingen geht, dann sind nach einiger Zeit, wenn die Gefühle, diese wilden Gefühle ausgefüllt wurden, keine sinnlichen Wahrnehmungen mehr da. Dann ist das, was Meister Eckhart so genannt hat, dann ist da die lichte Dunkelheit oder das dunkle Licht, so eine gewisse Dunkelheit, die man da entdeckt und in die man sich hineinfallen lässt. Das sind Erfahrungen jenseits der sinnlichen Wahrnehmung. Und dann merkt man spirituell, dass das Hier und Jetzt viel tiefer ist als diese sinnliche Wahrnehmung, was man hören kann, riechen kann, schmecken kann und sehen kann. Dass das nur die Oberfläche des Hier und Jetzt ist. Wenn man jetzt in diesen tieferen Abgrund fällt, hat man die sinnlichen Wahrnehmungen hinter sich. In diesem Abgrund ist es erstmal leer und dann taucht in der Regel Angst auf. Johannes Tauler sagt, dass die Angst auftaucht, wenn es recht zugeht. Und man lässt sich einfach tiefer und tiefer in diesen Abgrund hineinfallen. Und wenn man das tut, und zwar auf die Weise, dass man nicht einen Abgrund sieht, sondern dass man ihn erfährt, erfährt man typischerweise, dass dieser Abgrund eng wird. Man fällt durch eine Enge hindurch, dass der Atem sehr weit zurückgeht, der Körper nur noch ganz sanft atmet. Viele kriegen dann Angst, ohnmächtig zu werden oder zu ersticken. Wenn man trotz der Angst sich weiterfallen lässt, fällt man dann plötzlich in einen tiefen Raum, einen weiten Raum. Es weitet sich, viele sagen dann, dass es hell wird. Und indem man in diesen weiten Raum hineinfällt, wird es fahren zum Schweben und dann zum Fliegen. Und dann kann man entdecken, dass man dieser weite Raum selber ist. Das ist nicht nur eine singuläre Erfahrung, sondern das ist eine Erfahrung, die 2 oder 3 Dutzend meiner Schüler und Schülerinnen gemacht haben und die in dieser Weise protokolliert sind. Wir sind mit Tonband aufgenommen. In einem neuen Buch werden 10 dieser Prozesse, die exakt so ablaufen, dokumentiert. Das ist also keine Erfahrung, die einmal oder die jemand einmal gemacht hat, sondern die typisch auftaucht als Prozess, als deren Ergebnis das aufgewachte Sein ist, das dann davon abhängt, ob jemand in dieser Erfahrung des Aufwachens, das er in dieser Unendlichkeit macht, ob es ihm möglich ist, das in seinem Leben zu integrieren und zu vertiefen und dadurch von diesem aufgewachten Sein sein ganzes Leben bestimmen lässt oder ob er wieder einschläft und wieder an die Oberfläche kommt und Ich-Struktur wieder aktiv wird und wieder beherrschend wird und so.
Wovon
das abhängig ist? Das
habe ich nicht verstanden.
Wovon das abhängig ist?
Ob man eben den Alter
findet. Also ist es so, jemand, der durch diesen Abgrund hindurch aufgewacht ist, erlebt diese Stille und diesen Frieden und der läuft einige Tage so weiter und dann kommen bestimmte Themen, dann ruft die Freundin wieder an. Dann ruft die Freundin wieder an und die hat vielleicht, bringt vielleicht irgendeinen Ärger ins Haus oder auch nicht. Erinnert einen an die Geschichte und die Verpflichtungen, die man hier eingegangen ist. So, und dann tauchen wieder bestimmte Wünsche auf. Und jetzt hängt es davon ab, wie jemand mit diesen Wünschen auch umgeht. Ein Beispiel, das ich öfter erzählt habe, war das, dass jemand auf der Arbeit wieder merkte, dass er wieder Gedanken bekam und wieder Gedanken die ganze Zeit im Kopf wurden, dass er wieder ängstlich war vor der Teamsitzung. Und wir haben dann gemerkt, dass er Angst hatte, zu langsam zu sein, gerade jetzt nach den Aufwachen noch langsamer zu sein als vorher, und dass die Kollegen das merken würden und nicht mehr mitmachen würden und dann die Arbeit verlieren würde. Das ist ihm dann bewusst geworden und dann konnte er sich fragen, was ist mir denn wichtiger, die Arbeit zu behalten oder die Stille und den Frieden des aufgewachten Seins zu erfahren. Wenn einem das bewusst ist, kann man sich dann damit auseinandersetzen und einen klaren Standpunkt einnehmen und dann war wieder die Stille präsent. Also darauf käme es dann an, zu entdecken, was für ein Wunsch ist da aufgetaucht oder Angst. Angst und Wunsch ist ja nur eine negative Formulierung. Ich habe Angst, die Arbeit zu verlieren oder ich habe den Wunsch, die Arbeit zu behalten oder vielleicht sogar Karriere zu machen. Angst und Wunsch sind ja, ist ja dasselbe mit einer anderen Bezeichnung. Also diese Ängste und Wünsche aufzudecken, um mich dann dazu stellen zu können, das ist wesentlich dafür, ob jemand in dem aufgewachten Sein bleibt oder ob so ein Wunsch wieder ein Gedankenfeld erzeugt, das zuerst wie eine Wolke den Himmel nur nicht besonders beeinträchtigt, aber dann sind zwei Wolken da, wenn man nicht dann auch damit arbeitet und aufmerksam ist. Und dann sind vielleicht drei und vier Wolken da und die Sonne scheint immer noch. Aber irgendwann ist es plötzlich ein Wolkenfeld. Und dann ist die Sonne plötzlich weg. Und dann ist es manchmal oder für denjenigen oft so, dass er denkt, okay, weil vorher, ich sage das manchmal, die sind schlampig. Gerade weil das aufgewachte Sein so eine Gelassenheit mit sich bringt, sind sie jetzt gelassen gegenüber allem, sogar gegenüber den Gedanken. Das ist auch in Ordnung. Aber solange sie gelassen sind dabei gegenüber der Unbewusstheit, oh, was interessiert mich, was ich da jetzt gerade will, was interessiert mich, was mich da gerade für eine Unruhe quält, was interessiert mich, dass ich jetzt hier was habe und da was habe. Aber das führt dann oft dazu, dass jemand dann wieder in dieser Ich-Struktur landet. Der hat zwar sich ein bisschen verändert, ist selbstbewusster geworden und sonst alles, aber da ist dann die Ich-Struktur wieder aufgetaucht. Also es hängt davon ab, ob jemand nach dem Aufwachen weiter die innere Arbeit macht gewissermaßen und auch neben dem, was will ich, ist die zweite Frage, was fühle und erfahre ich? Um eben den Gefühlen wieder auftauchen. Es ist ja, man liest Zeitung, man kann da die Zeitung lesen, ohne empört zu sein, ohne sich die Haare zu raufen, ohne dies und das. Das macht Gefühle, die man vielleicht, weil sofort jemand anruft und irgendwas anderes passiert, nicht ausgefüllt hat. Die brodeln dann in einem und stecken in einem fest. Mit bestimmten Wünschen verbunden, dann ruft die Mutter an oder was weiß ich. Und so, wenn man sich nicht auch Zeit nimmt zu fragen, was sind da jetzt für Gefühle und denen wieder Raum gibt, damit sie sich wieder lösen können, dann verkrustet die ganze Sache, der ganze Organismus sich wieder. Dann ist man angespannt und dann fängt so eine Getriebenheit wieder an. Und diese Anspannung und Getriebenheit erzeugt wieder Gedanken. Die macht Druck auf das mentale System. Das merkt man, wenn man nachts schlaflos ist. Weil nicht daran, weil bestimmte Gefühle nicht gefühlt wurden, Wut oder Trauer meistens. Und deswegen ist man so hinter Druck und die Gedanken hören nicht auf. Aber es liegt nicht an den Gedanken, es liegt daran, dass diese Gefühle keinen Raum gekriegt haben. Und so ist es dann wichtig, mit der Frage, was fühle ich und was will ich, so eine Achtsamkeit zu haben und darüber dann dem Auftauchenden Raum zu geben. Und wenn man das tut, dann verbreitet sich das Aufwachen und integriert sich in das Leben, in die verschiedenen Lebensbereiche und wird dann immer selbstverständlich sein. Und es scheint so zu sein, ich meine, wir haben so 2 Jahrhunderte hinter uns, 2,5 Jahrhunderte, in denen das ganze Spirituelle tabuisiert wurde bei uns. In Indien geschieht jetzt ungefähr das Gleiche, was bei uns 1790 und 1830 anfing, dass die unter den Technikmann kommen und den Ökonomismus und produzieren und wirtschaften und die Spiritualität verschwindet da. Mehr oder weniger. Langsam, aber was heißt schon langsam, wenn man 2 oder 3 Jahrzehnte wieder nach Indien fährt, wird uns das mehr an den Westen erinnern vor 200 Jahren. Also, nach dieser Phase von Tabu ist es Anfang des letzten Jahrhunderts gab es schon mal so einen Versuch, das wieder wachzurufen. Bei Krishnamurti waren zum Sommerretreat 5.000 Leute in den Niederlanden. 5.000 für 10 Tage. Also da gab es schon mal so ein Aufleben, das dann durch den Krieg und den Faschismus wieder ziemlich endgültig beseitigt wurde. Und jetzt in den 90er Jahren gibt es wieder einen Aufschwung. Wenn man nur diesen Aufschwung betrachtet und nicht die Geschichte vorher, dann sieht man nur, wie wenn man unten an der Welle steht, dann sieht man, wie es gleich aufgeht. Da sieht man nicht, dass die Welle da wieder abbricht und dann wieder runtergeht. Wenn man da unten drum steht, dann sieht man nur diesen. Und viele denken, dass es jetzt so immer weitergeht. Aber dazu gibt es nicht viel Anlass, das zu glauben. Im 14. Jahrhundert und im 16. Jahrhundert war die Welt um ein Vielfaches spiritueller als heute. Um ein Vielfaches. Wenn man die Zahl der Menschen, die sich um das Aufwachen gekümmert haben und wahrscheinlich auch die Zahl der Menschen, die aufgewacht sind, in Relation zur Bevölkerung sieht, dann sind wir davon sowas von weit entfernt. Da sind wir hier so eine kleine radikale Minderheit, sagte man früher, so ein kleines Häufchen, ja. Also, das ist zwar alles schön und gut, und das wächst ja auch. Und was wächst, ist, dass innerhalb dieser spirituell bewegten Menschen das Aufwachen zunimmt und das Aufwachen leichter zu werden scheint. Also in meiner Arbeit sind in den letzten 3, 4 Jahren, 12 oder 14 Jahren mache ich die Arbeit jetzt, aber in den letzten 3, 4 Jahren so viele Menschen aufgewacht, dass ich das nie für möglich gehalten hätte. Das ist so normal, dass während eines Seminars jemand aufwacht, dass das keine größere besondere Aufmerksamkeit mehr hervorruft.
Entschuldigung, woran erkennen Sie das?
Wir sind hergegangen, man erkennt es daran, wenn der Verstand still wird. Wenn der Verstand still wird und jemand auf diese andere Weise spricht und seine Erfahrung deutlich macht. Wir begnügen uns nicht damit zu nennen, der ist jetzt aufgewacht, wir haben diese Menschen, die aufgewacht sind, ein Jahr später, ein halbes Jahr später und ein Jahr später interviewt, mache auch spezielle Treffen mit denen und interviewt, wissenschaftlich interviewt, um herauszufinden, was sich in ihrer Persönlichkeit verändert hat und ob sich das dauerhaft verändert. Also die Kennzeichen davon sind, dass jemand in dieser Stille ruht und eine Gelassenheit und einen Gleichmut erlebt und demonstriert, der vorher nicht da war. Das wichtigste Kennzeichen ist, dass der Verstand immer wieder still ist. Der Verstand ist einfach still. Das kann sich ein Mensch vorher nicht richtig vorstellen, wie das ist, wenn der Verstand still ist, weil keine Gedanken da sind. Und zwar nicht, weil man träumend irgendwie so abgedriftet ist, sondern ganz und gar bewusst, klar da ist, ohne dass ein Gedanke da ist. Wenn dieser Verstand still ist, dann wird diese Grenzenlosigkeit erfahren. Also das sind die wichtigsten Kriterien dieses aufgewachten Seins, und dass das nicht für einen Moment da ist, sondern das Leben bestimmt und durchdringt. Es darf ein Gedanke auch, wenn es nötig ist, zu tun, aber es gibt ja zwei Sorten von Gedanken. Es gibt die praktischen Gedanken, um Viertel vor sechs hier gewesen zu sein, musste ich einen bestimmten Zug genommen haben, damit ich so und so ankomme. Das sind praktische Gedanken, da kann ich nicht meinem Gefühl folgen und sagen, oh, ich gehe zum Bahnhof. Wenn es sich für mich richtig anfühlt. Aber diese praktischen Gedanken sind ja nicht störend. Störend sind die psychischen Gedanken. Also wenn ich ein Brot backe, muss ich wissen, wie viel Mehl, Wasser und wie lange das in den Ofen kommt. Aber die psychischen Gedanken sind die, dass man vielleicht Leute eingeladen hat und jetzt denkt, oh, was denken die zu dem Brot? Hoffentlich gelingt es und oh, wie werde ich toll dastehen, dass ich hier ein selbstgebackenes Bio-Brot, aber wenn es dann nicht gut ist, vielleicht sollte ich es vorsichtshalber eins noch kaufen, weil ich dann zur Not da habe. Ne? Das sind die psychischen Gedanken und das, und man kann auch sagen, die Ich-Gedanken. Und das sind die Gedanken, die die ganze Leid und die ganze Quälerei im Leben machen. Also es gibt objektive Kriterien, die Stille des Verstandes ist das wichtigste Kriterium, der Gleichmut, die Gelassenheit ist das wichtigste Kriterium, weil das bekommt man von außen mit, wie da etwas beschrieben wird, die Erfahrung dieser Grenzenlosigkeit, das Hineinsinken. Es ist ja so, dieses Hineinsinken in diese tieferen Erfahrungen, das sind ja keine Gefühle. Das hat mit Gefühlen nichts zu tun. Das ist eine Unterscheidung, die man nirgendwo findet, die aber ganz wichtig ist. Weil Gefühle gehen immer einher mit einer Aktivierung des Körpers. Der Atem nimmt zu, der Muskeltonus, das Herzschlag, alles das nimmt zu. Die Körpertherapeuten wissen das sehr genau. Sie machen das, sie lösen Gefühle, indem sie den Menschen stärker atmen lassen, dann kommen Gefühle hoch. Aber die tieferen Erfahrungen werden begleitet von einer Abnahme der Körperfunktion. Der Kreislauf geht zurück, kommt zur Ruhe, die Atemfrequenz reduziert sich manchmal auf ein Minimum, weniger als im Schlaf. Der Muskeltonus geht zurück. Also diese tieferen Erfahrungen sind etwas anderes als Gefühle. Und weil es von diesen organischen Phänomenen begleitet ist, also von dieser Abnahme der Körperfunktion, kann man das auch äußerlich spüren und wahrnehmen. Wie sich jemand bewegt, was für eine Entspanntheit da ist und so weiter. Also es gibt sehr klare Kriterien für dieses aufgewachte Sein und die Erfahrung des aufgewachten.
Und besteht nicht die Gefahr, dass man sich das, besteht nicht die Gefahr, dass die Leute sich das irgendwie einbilden, ja? Das ist so eine Art Illusion, Selbsttäuschung. Und einer, der glaubt, jetzt aufgewacht zu sein, der bildet sich das irgendwie ein und dann ist er vielleicht dann aufgelassen, ne?
Ja.
Er ist aber nicht aufgewacht. Selbsttäuschung oder so.
Er ist gelassen, aber der Verstand ist nicht still.
Achso.
Der Verstand ist nicht still. Und viele lehren auch, oder viele laufen rum und lehren und sagen, oh, nach dem Aufwachen hat sich nichts geändert. Und versuchen die Menschen zu trösten. Manche sagen sogar, man liest es sogar, in der Connection liest man das sogar als Serie, dass sich durch das Aufwachen nichts ändert, dass das Wichtigste ist, dass man nichts mehr haben will und nicht mehr auf der Suche ist. Dann wären die am besten, die nie angefangen sind zu tun, wären am besten dran. Also es gibt häufig zu hören, oh, nach dem Aufwachen ändert sich ja doch nichts, es bleibt alles beim Gleichen und so weiter. Und das ist nur deswegen, weil diese Menschen nicht tief genug aufgewacht sind und ihr Verstand nicht still ist. Wenn man nur so eine Erfahrung von Aufwachen hat, dann hat man eine Menge erlebt, dann hat man innerlich ist ein enormes Selbstbewusstsein entstanden. So ein Beispiel ist der frühere amerikanische Präsident, der Bush, der hatte so ein Erweckungserlebnis. Der hatte ein unglaubliches Selbstbewusstsein, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein. Der hatte ein enormes Selbstbewusstsein, gegen alle anderen Meinungen zu glauben, dass er in Gottes Führung handelt, von Gott geführt ist und vom Schicksal. Das war unglaublich und nur als Folge eines kurzen Erweckungserlebnisses. So hat er das genannt, oder ist das zu nennen, er hatte da so einen Erweckungsprediger, der ihn durch die Vermittlung einer Erfahrung vom Alkohol befreit. Er war Alkoholiker und war auf einen Schlag nüchtern und hat nicht mehr getrunken und war so beseelt davon, ja, der hat etwas von der anderen Wirklichkeit beherrscht. Das hat ihn zu diesem unglaublichen und, ich sage jetzt mal, angesichts bescheidener intellektueller Fähigkeiten erstaunlichen Selbstbewusstsein verliehen. Also, was ich damit nur beschreiben will, an einem etwas extremen Beispiel, dass Menschen zum Aufwachen in Kontakt kriegen können und erfasst sind von einem Teil einer aufgewachten Erfahrung, und weil sie dann glaubens sind, was ich nicht ganz verstehe, dass man da so lange glaubens sein kann, weil man kann das andere ja lesen, hören, sehen und sonst was, aber glaubens sind, dass sie damit das Ganze schon hinter sich haben, und dann verbreiten sie solche Kunde, dass man davon nicht viel zu erwarten hätte vom Aufwachen, dass sowieso alles beim Gleichen bliebe, dass man das Gleiche weitermachen würde danach und dass man sich insofern eigentlich nur das Gute ist, dass man nicht mehr hinter etwas her ist.
Ich bin aufgewacht,
aber... Wir haben so ein Mikrofon, das habe ich vergessen.
Das. Lieber ohne.
Aber nein, das ist besser, weil das ja auch aufgenommen wird.
Die Freundin hat trotzdem
noch, ne? Und wo kann ich mal hier her?
Also, da ist dann so ein aufgewachter Mensch und ich nehme das sehr ernst. Aber das Umfeld ist doch trotzdem das Gleiche. Also da ruft die nervige Freundin an oder die Freund oder die Nachbarn, die haben sich ja alle nicht verändert. Da kommst du wieder dein Zuhause, du hast die Kehrwoche nicht gemacht oder irgend sowas gelangt. Ja. Das kennen wir alle. Wie geht dann der Erleuchtete, der Aufgewachte damit um? Geht der dann anders damit um, als er das vorher hat? Wie kriegt er das hin?
Das ist doch
einfach. Ja, das ist toll, wenn das so einfach ist.
Guck mal, du brauchst ja nur zu untersuchen, was vorher geschieht. Vorher geschieht, dass derjenige sich Schuld verwirft und sagt, oh, jetzt habe ich das nicht richtig gemacht. Oder sie hat das nicht richtig gemacht. Hätte ich anders machen sollen, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann fällt ihm ein, oh Gott, und damals war das auch schon so blöde. Und dann hätte ich das da anders machen können. Und wenn ich das so gemacht hätte, dann wäre das anders passieren. So, der ist in einem irrsinnigen Ballast von Gedanken und Gefühlen über die Freundin und dass sie gerade jetzt anruft, wo es gerade ein schlechter Tag ist und beschäftigt und dann fallen andere Freundinnen ein, die noch schlimmer gewesen sind. Oder es fällt die Freundin ein, die Frau, zu der er eigentlich hingeht, bei der wäre alles besser, die würde nicht so meckern, weil ihr kennt ja erst 4 Wochen. Dieses ganze Theater, das ist einfach nicht da. Das ist einfach nicht da, dieses Theater.
Das heißt, die nervt dann am Telefon oder wer? Ne? Und
dieses Theater ist nicht da. Dieses innere Theater ist einfach nicht da. Das heißt, wenn die nervt, kannst du dich ärgern. aber nur, weil sie sich in diesem Augenblick nervt. Nicht deswegen, weil deine Großmutter dich genervt hat, weil der Friseur dich genervt hat, weil die früheren Freundin dich genervt hat, weil das Genervtheitsgefühle von tausend Sachen hochkommt, sondern weil du in diesem Augenblick ärgerlich bist. Auch dieses Genervtheit. Bist du ärgerlich, dann sagst du ihr das, vielleicht machst du irgendwas und du bist wieder in der Stille. Also, ob du still bist, hängt ja nicht davon ab, wie die anderen sich verhalten. Die anderen dürfen sich genauso unaufgewacht und genauso weiter verhalten, wie sie das immer gemacht haben. Oder auch machen. Aber der Unterschied ist eine ganz andere Welt. Weißt du, dieser aufgewachte jüdische Lehrer hat gesagt, ihr werdet es nicht an äußeren Zeichen erkennen. Also, die ganze Veränderung findet innerlich statt. Und das reicht und ist ausschlaggebend. Wenn der aufgewacht wird, wie das meint, oh, wenn der abgeschirmt sein müsste von irgendwelchen Belästigungen, weil er jetzt so sensibel geworden ist, so hochsensibel vielleicht schon immer war, deswegen ist er ja aufgewacht, dass jetzt gar nicht nerven kann, nicht mehr anrufen darf, außer zu bestimmten Zeiten, oder ansprechen darf draußen, weil alle heilig an ihm vorbeigehen müssen, damit man ihn in seiner Stelle nicht hört. Ich meine, das ist alles ganz unnötig.
Jetzt wollte ich nochmal fragen, gibt es auch das Umgekehrte? Das heißt, ist es einer, redet sehr laut.
Nee, es geht auch um die Aufnahme. Es geht auch um die Aufnahme.
Also gibt es auch das Umgekehrte? Das heißt, jemand ist aufgewacht und weiß es aber nicht. Das sieht es so aus, als
nein.
Verhalten von der Denkweise dann zu einem quasi verwirklichten Zustand. Also ganz klar erkennt man dann.
Ich kann es ja nicht behaupten. Weil wenn es den gibt, der wird es ja nicht sagen. Bei mir ist das ganz normal. Aber was ich weiß, es gibt Leute, die sind aufgewacht, ohne dass sie jemals irgendein spirituelles Buch gelesen oder von Spiritualität auch nur gehört haben. Und eine Frau, die ich wieder kennenlernen dürfen, die das erfahren hat und ganz und gar aufgewacht geblieben ist danach, die hat gemerkt, oh, das ist jetzt das wirkliche Leben. Sie hat von da ab nicht mehr ihren Geburtstag gefeiert, sondern ihren Wiedergeburtstag, so hat sie das genannt. Ohne irgendeine spirituelle Erklärung von irgendjemandem. Sie hatte niemanden, der irgendetwas Spirituelles erklären können. Und sie hat gewusst, das ist das eigentliche und wirkliche Leben. Und sie hatte gehofft, dass sie andere indirekt dazu inspirieren könnte, indem sie einfach mit denen zusammen ist, weil sie hatte eine Idee, man kann darüber nicht reden und das nicht erklären und nicht beschreiben. Diese Idee trifft nicht zu. Aber von ihrer eigenen Erfahrung war ihr vollkommen klar und deutlich, boah, alles ist anders. Und mir ist nicht vorstellbar, es ist so anders. Es ist so vollständig anders. Die Erfahrung ist so, ich kann regelmäßig so jemanden, wenn der aufwacht, fragen, wenn der mir nicht sagen würde und demonstrieren würde, dass er jetzt Erfahrungen macht, die er noch nie im Leben gemacht hat, dann gäbe es keinen Anlass zu glauben, dass der aufgewacht wäre. Die Erfahrung ist so anders, dass derjenige keins hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann...
Gibt es nicht so eine Art Gewöhnungseffekt? Also beispielsweise jemand hat Schmerzen, der kann sich ja auch an seine Schmerzen gewöhnen und dann merkt er die gar nicht mehr. Ne? Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass jemand dann eben verwirklicht ist und das kann über also vielleicht einen gleitenden Zustand sich verwirklichen und das dann quasi als völlig normal ansieht und wie auch immer.
es wird selbstverständlicher. Es wird selbstverständlicher. Er sieht es für sich als vollkommen normal an. Und er versucht, den anderen Menschen womöglich dazu zu inspirieren, das auch als normal anzusehen. Aber er wird den Unterschied immer noch mitkriegen, weil in Form der anderen Menschen ihm der Unterschied begegnet. Er wird auch, glaube ich, nicht vergessen, dass es früher alles ganz anders war. Aber insofern hast du recht, es wird für ihn selbstverständlich.
Das ist ja quasi Normalität von werden. Ne? Ja. Wo geht der?
Hallo Christian. Also ich bin ja jetzt so ein Prototyp. Ich bin vor 4 Jahren aufgewacht und ohne dass ich vorher Christians Arbeit gehört habe oder dass ich jemals irgendwas von Aufwand gehört habe. Ich habe mich auch überhaupt gar nicht mit Spiritualität beschäftigt. Und das ist einfach von jetzt auf gleich einfach barock gewesen. Und ich wusste sofort, dass es etwas ist, das ich noch nie im Leben so in der Weise erfahren habe, dass diese 49 Jahre, die ich davor gelebt habe, irgendwie ein jämmerliches Leben gewesen sind und plötzlich irgendwie was entsteht oder entstanden ist oder spürbar war, dass ganz was Neues und wenn das Leben überhaupt erstmal anfängt. Das war eigentlich sofort klar. Und das Tragische bei mir war allerdings, dass ich das nicht wusste, was ich tun muss, was sich nicht alles gelöst hat, weil ich einen schweren Zugang zu meinen Gefühlen hatte und viel Blockaden im körperlichen Bereich einfach nicht wusste, dass es Methoden gibt, um das zu vertiefen. Und dann ist mir irgendwann dieses Aufwachen weggerutscht oder ich bin wieder eingeschlafen und ich habe zwischendurch immer mal wieder so Peaks, so, wo halt diese Erfahrung wiederkehrt. Wie neulich bei mir im Liga-2-Seminar war das also ganz dicht dran und ich habe auch immer das Problem, wenn ich da nach Hause komme, mein Umfeld sind Menschen, die ganz viele Probleme haben, mit denen ich dann in Kontakt komme und aus diesen tieferen Erfahrungen einfach rausrutsche und mich das Äußere, diese Probleme, die die Menschen im Äußeren haben, sicher absolviert werden. Und dann wieder in so einen tiefen Strudel rein und ich merke, jetzt bin ich wieder eingeschlafen. Und fische ich wieder nach der Möglichkeit, um da wieder rauszukommen und diese tieferen Erfahrungen hinzubekommen.
Wir werden uns dann mal einfach mal genau darum kümmern müssen, was bei dir die Hinderungsgründe sind dafür, wieder aufzuwachen. Es ist öfter, dass jemand aufgewacht ist und danach wieder einfällt, ein oder zwei Jahre später gewissermaßen zum zweiten Mal aufwachen muss. Wir müssen uns da mal ausführlicher drüber kümmern. Also was wirklich wichtig ist, ist, ich habe ja so aus dem, was man so machen kann, tun könnte, 7 Schritte formuliert. Ein Schritt ist der, dass man den Körper durchlässig werden lässt. Weil diese Forderung, dass man alles so annehmen soll, wie es ist, und den Widerstand und Kampf aufgeben, kann man auch nur dann wirklich, wenn man die Gefühle annimmt, die auftaucht. Und das kann man nur dann, wenn der Körper gelöst ist und der Atem frei ist. Da muss man dann hingehen. Man muss aber vor allem auch erforschen, das ist auch einer von den 7 Schritten, was will ich, was sind da für Prioritäten in meinem Leben. Und da sind das jetzt nicht diese äußeren Prioritäten, ich will ein neues Haus oder eine neue Frau oder einen neuen Wellensittich oder so, sowas, das ist auch wichtig, aber wichtiger sind diese tieferen Wünsche. Ich will Liebe und Anerkennung. Und dann ist da so ein Wunsch, ich will nicht anecken, damit alle mich mögen. Solche subtilen Wünsche machen viel mehr inneren Anspannung als dieser bewussten Wünsche, dass man hinter einer neuen Wohnung her ist. Und wenn man das so klärt, was man will, und wenn man auch mit Hilfe von Übungen, Bewusstheitsübungen, Körperübungen in der Lage ist, alles zu fühlen, und wenn man dann in der Lage ist, seine Vergangenheit so zu betrachten, dass sie so sein durfte, wie sie war, das heißt, dass man nicht mehr angespannt ist, dass man die Eltern hat anders haben wollen und über seine Kindheit immer noch ärgerlich und zornig ist, wenn man sagt, ich hätte eine andere Kindheit verdient gehabt, also diese Auseinandersetzung mit den ganzen Themen, dass man da Ruhe finden kann. Wenn man das alles gefunden hat, dann fällt es leichter, so richtig vollständig loszulassen. Und da müssen wir, weil das bei dir nicht so offensichtlich ist, aber trotzdem ist da was, wo du festhältst und wo das Loslassen, das Erneute und wohl noch tiefere Loslassen noch nicht möglich ist. Das muss rausgefunden werden.
Okay. Die anderen Schritte?
Was?
Die anderen Schritte von dem Lied?
Das erste ist herausfinden, was willst du. Das zweite ist alles fühlen, was auftaucht. Das dritte ist, dass man auch zurücktreten kann und der Zuschauer sein. Das ist in allen spirituellen Traditionen ein wichtiger Schritt, darum ja auch das Beobachten im Meditieren. Bloß wenn ich das so verabsolutiere, dann führt es wirklich zur Entfremdung. Darum der zweite Schritt, alles so fühlen, wie es ist. Aber da ist dann der dritte Schritt, Beobachter sein. Und der vierte Schritt ist, sein Verhaltensmuster zu verstehen. Am besten mit dem Enneagramm, das ist ein gutes Werkzeug dafür. Der fünfte Schritt ist, den Körper durchlässig werden lassen. Und der sechste Schritt ist, die Vergangenheit sich mit der Vergangenheit aussöhnen und die Vergangenheit still werden lassen. Und der siebte Schritt ist, den Ängsten begegnen und vor allem der Angst vor dem Tod begegnen. Das sind die sieben Schritte, die man finden kann, wenn man die ganzen spirituellen Wege und auch das Psychotherapeutische, da kommen wir wieder auch zu dem Thema des Anfangs. Ich habe ja vorher 20 Jahre als psychotherapeutisch gearbeitet und hatte da auch schon einen guten Lehrer, der ein Schüler von Pearls war und sowohl die Körperarbeit als auch das Yoga mit hineingenommen hat, weil der neben dem Therapielehrer Pearls auch einen spirituellen Lehrer hatte. Sodass ich da das schon lernen und da habe ich dann viel auch von Körperarbeit gelernt und verstanden, welche Art von Körperarbeit mit dem Spirituellen zusammenpasst. Das ist nämlich was mit der Psychotherapie, was für die Psychotherapie tritt. Es ist nicht so, dass die eine Therapierichtung gut zur Spiritualität passt und die andere nicht. Es gibt in eigentlich jeder Therapierichtung Vertreter, die die spirituelle Dimension betonen und ermöglichen. Also es gibt auch in jeder Therapierichtung einzelne Methoden, die man auch spirituell nutzen kann. Also man kann nicht sagen, die Therapierichtung, es gibt eine fürchterlich unspirituelle Körperarbeit. Das ist gar keine Frage. Also muss man sehr genau hinschauen, welche therapeutische Arbeit ist wirklich sinnvoll, dass sie zum Ziel des Aufwachens passt. Und welche therapeutischen Methoden führen zum Gegenteil? Also das sind die sieben Schritte, wenn man diese verschiedenen spirituellen Wege anschaut und guckt, was hilft wirklich. Es gibt natürlich immer so solche Schlauberger, die sagen, ja, das Aufwachen geschieht von alleine, da ist niemand, der was tun kann. Warum stellt ihr nicht solche philosophischen Fragen? Denn die werden sonst überall diskutiert. Dann könnte ich die beantworten.
Ich hab eine Frage. Wie definierst du spirituell? Was ist das?
Ach, das ist einfach. Für mich ist das nur ist das, was sich auf das Aufwachen richtet. Ich muss dazu aber, ich kann das ergänzen, man kann die Spiritualität in zwei Bereiche teilen. Es gibt eine diesseitige, immanente Spiritualität, die richtet sich darauf, dass wir mit allem verbunden sind, die richtet sich auf die Verantwortung, die wir entwickeln können gegenüber dem Ganzen, nicht nur dieser Erde, sondern dem ganzen Kosmos. Die richtet sich auch darauf, wie man sich verhält gegenüber einer höheren Macht, gegenüber dem Schicksal. Das ist eine immanente Spiritualität. Und dann gibt es die transzendente Spiritualität, die bedeutet die Spiritualität des Aufwachens. Und das ist die, worauf ich mich beziehe.
Kann es sein, dass es...
Kommst du her für das Mikro?
Kann es sein, dass jemand aufgewacht ist und also sein Umfeld dann davon redet, dass er eine Psychose hat? Oder wie kann man...
Das ist absolut ausgeschlossen. Jemand, der aufgewacht ist und ein Psychotiker, die sind so verschieden wie ein Auto vom Regenschirm.
Also das merkt man deutlich.
Das heißt, ein bisschen Unterschied. Der Aufgewachte ist, der Unterschied des Psychotikers zum normalen Menschen, der ist nicht so groß. Weil die normalen Menschen mit vielen Wahnvorstellungen durch die Gegend laufen. Zum Beispiel die Wahnvorstellung, dass da ein Ich ist, dass das eigene Leben dirigiert. Oder dass man sein Körper ist. Viele Wahnvorstellungen. Derjenige, der aufgewacht ist, bei dem sind diese Wahnvorstellungen beendet. Also der Aufgewachte unterscheidet sich vom Psychotiker mehr als der normale Mensch. Was man auch daran merkt, an verschiedenen Dingen. Aber erzähl nochmal, was der Hintergrund deiner Frage ist.
Das war so, also ich war in einem Seminar und bin dort, also mehrere Tage, und bin dort in so einen Zustand gerutscht, wo ich so das Gefühl hatte, ich weiß nicht, alles war irgendwie still und ich war der Raum und ich war im Raum und ich wusste, also es waren Antworten auf alle Fragen da, bevor die Fragen überhaupt da waren, also so ein Zustand. Und es war wunderbar und eben, ja, und als ich dann nach Hause kam, ist es irgendwie, ja, hat sich das umgedreht. Also ich habe gemerkt, irgendwas ist mit mir geschehen. Und auch so, wie mein Umfeld auf mich reagiert hat. Und das hat mir dann Angst gemacht. Also, weil ich gemerkt habe, irgendwas ist ganz anders. Und ich habe es dann, also ich hatte keine normalen Worte mehr, das zu erklären. Ich hatte immer nur das Gefühl, alles ist irgendwie verbunden und alles ist, ich weiß nicht, still und gut und. Ja, und dann kam aber eben in diesem Umfeld zu Hause, kam so eine Verantwortung dafür auf, die mich dann, ja, ich konnte nicht mehr schlafen und hatte auch keinen Sinn mehr wohl, also das, ja, was zu essen. Und dann, ja, dann haben die mich jetzt endlich also mit vereinter Kraft in die Klapse gebracht. Und dann habe ich Schlafmittel wohl gespritzt, also das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, ich habe mich gewehrt, aber ja, dann, ja. Und nachdem ich dann geschlafen hatte, also es war eine Nacht, hatte ich dann geschlafen. Und dann war, ja, ich sage jetzt, da bin ich dann aufgewacht und es war alles wunderbar. Also ich habe gemerkt, okay, es ist alles toll bei mir, es ist wunderbar. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß, alles ist alles gut. Aber ich darf jetzt die anderen nicht unbedingt merken lassen, weil dann behalten die mich hier. Ja, also ich wollte schon wieder heim zu meiner Familie. Ja, und
wie ist es dann weitergegangen?
Ich war einfach nur, es war, also mein Mann war zu Hause dann auch glücklich über mich, weil
Ich war einfach nur zufrieden, alles war gut. Wir sprechen dann immer noch so davon, wir haben dann einfach nur rumgeeiert und alles war gut. Und, aber ey, ich bin aus diesem Zustand wieder rausgekommen, weil ich halt auf die Ratschläge dann auch gehört habe, meditiere mal nicht mehr und mach mal alles so nimmer und erde dich nur noch und denk mal da nicht mehr dran. Und dann ist es, also ist es einfach mit der Zeit, ist es wieder zu normal geworden. Also ich habe jetzt, ich fand es nur für mich was, also ich fand es nur schön. Und was mich aber wundert, das hat jeder, es wurde von Psychose oder so manchen Schub gesprochen oder ich weiß gar nicht genau. Also es hat keine Folgen gehabt in dem Sinn, weil die haben mich also wirklich aus der Klapse auch wieder rausgerissen. Hatte ich dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag war da so eine große Besprechung mit allen Ärzten und ich habe dann nur gedacht, das sind also einfach so ganz normale Dinge, wie du reist und wer du bist und gibt da nicht noch Öl aufs Feuer, dass die also weiter sagen, du wärst nicht ganz normal. Und dann würden die mich wieder gehen. Und jetzt frage ich einen, also ich frage mich im Nachhinein noch, weil ich fand es angenehm und ich fand es irgendwie, ja, ich frage mich, was war denn hier?
Ja. Das war eine Erfahrung des Aufwachens. Und man kam in dieser Erfahrung des Aufwachens durch verschiedene Übungen oder sonst was auch so was wie hineinkatapultiert werden, ohne dass man durch diesen inneren Abgrund gekommen ist. Und die Arbeit mit den Gefühlen bedeutet so etwas wie ein Grounding, weil man richtet sich nach innen und fragt sich, was fühle ich jetzt und gibt dem Gefühl Raum. Dabei hat man den Körper im Blick und hat die Körperempfindung in spürt die und den Atem und dann lässt sich in das Gefühl hineinfallen und kommt dadurch immer tiefer. Und das lässt einen in einer Weise in eine Sicherheit hineinfinden, die man vorher nie gekannt hat. Dieser Weg nach unten ist der Schutz und auch die Heilung von spirituellen Krisen. Ich habe mit einer Reihe von Psychotikern gearbeitet, die kamen bevor, die waren psychotisch bevor sie zu mir kamen. Und die haben sich durch die Arbeit stabilisiert, die haben viel seltener oder gar keine psychotische Krisen mehr. Vorher hatten sie die alle 3-4 Jahre, die haben ihre Mittel reduzieren können oder absetzen können. Das hat einen definitiv stabilisierenden Effekt. Weißt du, was in deinem Seminar passiert ist? Es gibt viele spirituelle Methoden. Vom Meditieren hatte ich gesagt, dass einem das entfremdet und dissoziiert von den Gefühlen, weil man nur beobachtet. Wenn man jeden Tag 3 Stunden Mantra singt, dann ist das Mantra-Singen ein Training in Dissoziation von meinen Gefühlen. Wenn ich den Atem, die ganze Zeit mich auf den Atem konzentriere, dann trainiere ich mich im Verdrängen von Gefühlen. Ich trainiere mich da drin. Das heißt, ich kann durch dieses Training natürlich auch leicht innerlich abdriften, weil verrückt werden bedeutet auch nichts anderes, als dass ich von den Gefühlen und dann vom Körper so sehr dissoziiert bin und dann gespalten bin, dass ich keinen Zugang mehr zum Fühlen und zum Körper habe. Und dann findet eine Schlaflosigkeit statt, die dann psychotische Wahrnehmungen verschärfen, hervorrufen und so weiter. Das heißt, dass solche Methoden immer die Gefahr beinhalten, dass jemand nach oben hin abdriftet und dann in eine spirituelle Krise kommt. Dass die Arbeit, wenn man sich den Gefühlen zuwendet, den Gefühlen Raum gibt, die ist geradezu heilend und stabilisierend gegenüber etwa der Gefahr von psychotischen oder spirituellen Krisen. Was nochmal ein Unterschied ist, dass ich nicht dasselbe habe, wir sind auch ähnlich, haben auch Ähnlichkeiten. Und du hattest eine wichtige Erfahrung des Aufwachens, konntest die aber nicht gut integrieren. Ich weiß nicht, was für Methoden in dem Seminar verwendet wurden. Was war das?
Ach, das war ganz gemischt, also alles Mögliche.
Was zum Beispiel, oder?
Gespräche und Tanz und
aber schon ein spirituelles Seminar, ne?
Ja.
Mit einer spirituellen. Ja, das hat sich dann, das sind alles Methoden, mit denen innerlich sich was lockert, und das hat bei dir diese positive Erfahrung und diese Krise beides gleichzeitig ausgelöst. Und das Traurige ist dann, dass diese Erfahrung dann wieder eingeschlafen ist, weil du das nicht handeln konntest, kann man auch nicht alleine, ne? Und dann auch keine Anleitung noch nicht gekriegt hast, wie du mit der Arbeit, weil mit so einer Erfahrung im Hintergrund bot es sich umso mehr, weil man weiß, dass man schon mal in der Nähe gewesen ist und schon in Kontakt dazu, und das lässt die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer werden, dass du nochmal die Augen zu. Atme zuerst nochmal zwei, dreimal mit dem Seufzer aus, lehn dich an. Leg mal die Hand auf den Bauch, dass du so in den Bauch atmest. Nimm die Brille mal weg. Ach, und die haben wir wieder fallen lassen. Was fühlst du jetzt im Augenblick?
Also ich kann meinen Körper auf dem Stuhl wahrnehmen, also im Kontakt mit dem Stuhl, den Stuhl im Rücken.
Ja, du kannst den Körper spüren und den Stuhl.
Ich spüre innerlich, also eine Energie durch meinen Herzschlag und
ja.
So pulsieren oder vibrieren.
Gut, du spürst dieses Pulsieren und Vibrieren. Du kannst auch wahrnehmen, was du fühlst.
Ich fühle Aufregung.
Ja, jetzt bleib in dieser Aufregung. Gib der Aufregung den ganzen Raum. Lass sie wirklich ganz da sein. Den Körper ausfüllen, die Seele ausfüllen. Und dann kannst du vielleicht auch spüren und fühlen, welche gefühlsmäßige Färbung die Aufregung hat. Welches Gefühl mit der Aufregung verbunden ist.
Angst.
Angst. Fühl noch mal hin. Ist es nur Angst?
Nein, es war nicht nur Angst.
Sondern was noch?
Auch irgendwie so. Ja, so ein bisschen freudige Aufregung.
Auch eine freudige Aufregung. Mhm. Wenn beides war nebeneinander, diese ängstliche Aufregung und die freudige Aufregung, und lass dich hineinfallen. In meinem Fall in dieses Gefühl von ängstlicher Aufregung und freudiger Aufregung. Ganz da sein lassen, ganz fühlen. Indem du dich auf diese Weise hineinfallen lässt, lässt der Körper mehr los und das Gefühl kann den ganzen Raum haben. Und du tust nichts. Auf den Atem loslassen, vielleicht den Mund öffnen, wenn es besser passt. Und tiefer fallen. das Zittern an der Luft zulassen, alles geschehen lassen. Alles geschehen lassen und nichts tun. Das ist so eine, die Haltung von Hingabe. Sich dem hingeben, was geschieht, was mit einem gemacht wird. Vollkommen hingeben. Auch gar nicht mit diesem schweren Atem, das ist doch noch zu viel Anstrengung. Was erfährst du jetzt?
Freude.
Ja, lass dich in die Freude reinfallen. Tiefer hineinfallen. Entdecke, wie tief die Freude ist und das Berührtsein. Tiefer hineinfallen. Nichts tun, keine Gedanken, keine Bilder. In erster Linie kommt es darauf an, dass man diesen Kontakt zu den Fallen bekommt. Zu den Fallen bekommt und nichts tut. Wenn da so eine Freude auftaucht, da sind so viele Impulse, boah, dass man in Gedanken geht, in Bilder geht, in was tun geht. Und diese Impulse darf man nicht berühren. Was erfährst du jetzt?
Es wird ruhig.
Lass dich in die Ruhe hineinfallen. Hast du so ein Gefühl für das Fallen?
Ja.
Gut. Ja, manchmal erlebt man das als ein Sinken.
Mhm.
Gut, lass dich sinken. Lass dich sinken nach unten. Nach unten ist die einzige Richtung, die wirklich wertvoll ist und was bringt. Lass dich in diese Ruhe hineinfallen, dann kannst du entdecken, ob die Ruhe sich verändert, ob sie tiefer wird und wie tief sie ist. Hingabe bedeutet, ich lasse alles geschehen, egal was da geschieht, und tue nichts damit. Halte nichts fest und tue nichts. Und nicht den Atem verstärken. Der Körper will weniger atmen und das geschehen lassen. Was erfährst du jetzt, was geschieht?
Also ich hatte erst das Gefühl, ich bin so schwer und ich bin so weniger. Und ruhiger.
Ja. Lass dich in die Dunkelheit fallen. In die Schwere und in die Ruhe. Manchmal kommt Gedanken, aber die braucht man gar nicht zu beachten. Die braucht man gar nicht zu beachten. Immer wieder zurück zu der Erfahrung. Immer wieder zurück zu der Erfahrung des Fallens. merkst, der Atem kann noch weicher und gelöster werden. Das ist so, dass der Körper ganz zart atmen will und es ist wie bei einer Tür. Wenn die verrostet ist und man will sie nur ganz wenig aufmachen, dann geht es nicht. Da drückt man stärker und der bewegt sich nicht. Und irgendwann drückt man dann noch stärker und dann gibt es einen richtigen Ruck und sie geht ganz weit auf. So ganz zartes Aufgehen und Schließen geht nur, wenn das gut geölt ist und ganz freigängig ist. Und wenn man infolgedessen die Muskulatur der Muskulatur erlaubt, ganz fein und frei zu sein, ganz fein zu reagieren, dann kann der Körper dieses feine Atmen machen. Dann erlaubt man ihm das. Und da zeigt sich dann auch wieder, wie wichtig es ist, dass man Atmen und Körperarbeit macht, weil sonst ist man womöglich an dem Punkt der Hingabe, aber der Körper kommt nicht mit. So ist es besser in aller Fällen. Und das ist ein Fallen, währenddessen so innerlich sich in Bezug auf die Hingabe sehr viel verändert. Die Hingabe wird immer vollständiger und dann ist da nichts mehr, was man will. Man will auch nicht für sich selber aufwachen, sondern eher, weil man in das Aufwachen verliebt ist und nicht in sich selbst. Und man lässt alles zu, was da ist. Dann geschieht das Loslassen. Es geschieht, wenn man erlaubt, dass es mit einem gemacht wird, nicht weil man es machen würde. Was erfährst du jetzt? Ja, wie ist dieses Nichts, was du erfährst?
Heller als vorhandenes Dunkel.
Heller. Was bemerkst du noch? Wie kannst du diese Erfahrung noch bezeichnen?
Den Raum ist ausgehend. Ausdehnung.
Ausdehnung. Überlass dich dieser Ausdehnung. Überlass dich der Ausdehnung. Grenzenlos, leer. Was nimmst du noch da? weiß nicht genau. Ich habe sehr viel Interesse gehabt.